Anagogen, ein Hinweis, ist geplant. Sie haben ja auch verschiedene Namen genannt, also Grotius, Kelsen, Rolls, in den drei, weil es ja ganz disparate Grundlagen sind. Also Naturrecht, Rechtspositivismus, Vertragsrecht, nicht? Das hat ja Konsequenzen. So, es wäre jetzt interessant, da haben Sie es geplant, zu zeigen, welche Folgen es hat, von welcher Begründung man ausgeht. Nicht? Das ist ja entscheidend, ob das Völkerrecht auf eins der drei Arten begründet. So haben wir diese drei Positionen so einfach global hinein, ist glaube ich auch kein Weiterkommen bezüglich und auch worum es in der Versuchung geht, die Prinzipien in Frage.
Soll ich bleiben? Ja. Okay. Nein, das stimmt natürlich. Also ich hab da Denker zusammengeworfen mit völlig unterschiedlichen Ansätzen. Das habe ich mir erlaubt zu tun, vor allem deshalb, weil es mir darum zu zeigen ging, einmal Werbung zu machen, oder was ist Werbung zu machen, zu zeigen, dass es überhaupt so etwas gibt, wie eine Renaissance, eine intensivierte Beschäftigung mit philosophischen Fragen in Bezug auf das Völkerrecht. Das ist nämlich zumindest auf, sagen wir mal, meiner Seite des Teichs nicht trivial. Das ist überhaupt nicht trivial. Und man muss einmal zumindest einmal die Überzeugung vermitteln, dass eine philosophische Beschäftigung mit dem Völkerrecht überhaupt Sinn macht, dass das was bringt, weil der Default-Mode ist, da immer noch, würde ich sagen, ein rechtspositivistischer, gar nicht so sehr als sagen wir mal, durchdachter rechtsphilosophischer Standpunkt, sondern so eine Art naiver Rechtspositivismus. Das ist das, was ich mit dem Tagesgewand gemeint habe. Man macht einfach das, was man kennt, man wendet die Normen an und fragt sich gar nicht, auf welcher rechtsphilosophischen Grundlage man steht. Wenn man dann da weitergeht, müsste man natürlich Farbe bekennen und sagen, an welchen Leitgestirnen man sich orientiert oder welchen Grundlagen man folgt. Da allerdings würde ich sagen, hat es ja dann die Philosophie des Völkerrechts auch nicht besser als die Philosophie insgesamt. Es ist ja in der Einleitung eh angesprochen worden, dass man heute es läuft heute nicht mehr in Form von großen ideologischen Grundsatzkämpfen, sondern einem Pluralismus oder oft einem gewissen methodischen Synkretismus, dass man sich das zusammensucht, und das kann ich hier und kann das weder noch will ich hier entscheiden, was für das Völkerrecht die beste Variante wäre, sondern für das Völkerrecht wäre es überhaupt einmal wichtig, dass der Diskurs massiv in die Gänge kommt und dass die einzelnen Vertreter der Positionen Standpunkte beziehen und sagen, ich als rechtspositiv wissen kann für diese Entwicklungen auf der Ebene der Phänomene Folgendes beitragen. Ich als von mir aus Naturrechtler sehe bei der Frage der Menschenrechte, der Universalität der Menschenrechte eine Chance, da was zu sagen etc.
Felix Erbatora,
ja. Sagen, der erste Schritt ist ein gewisses Problembewusstsein. Das ist das, was ich vorher zu sagen versucht habe, dass der Alltag eines Völkerrechtlers oder vieler Völkerrechtler ja so ausschaut, dass man einfach das tut, was man immer tut, und dass die Probleme, die ich versucht habe aufzuzeigen, oder die Spannungen, die dem System immanent sind und die auch durch diese dynamischen Entwicklungen entstehen, dass die gar nicht gesehen werden oder einfach gemanagt werden, verwaltet werden. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, immer mehr Leute zu überzeugen, dass es Sinn macht, überhaupt einmal Fragen zu stellen und sich zu bemühen, die Dinge auf die grundsätzlichen Themen in den Dingen zu erkennen. Also wie zum Beispiel jetzt in dem Ademovic-Fall, sich zu fragen, wie kommt es, dass es zwei große Rechtstraditionen gibt, die ja wirklich sehr viele fähige Leute auf der einen und der anderen Seite hervorgebracht haben, die in einer doch einer wichtigen Frage zu unterschiedlichen Zugängen zu kommen. Die einigen sich dann schon pragmatisch und es gibt auch Verfahren dafür. In diesem Fall musste ja eine Entscheidung getroffen werden. Am Schluss hat der Herr Demovic eine Strafe von 5 Jahren bekommen, was eigentlich so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Mittelweg war. Er wurde verurteilt, aber zu einer ausgesprochen oder relativ leichten Strafe, wenn man denkt, dass es 70 Morde waren. Aber da wäre es wichtig gewesen, und wenn man die Entscheidung liest, sieht man, da schwingt das so ein bisschen her. Und die Berufungskammer hat dann schon angefangen, auf gewisse Grundlagen zurückzugehen und zu versuchen, das zu analysieren. Nur ist es dann wieder dort, in dem speziellen Fall, ist es dann wieder versickert. Also, um die Frage zu beantworten, das erste ist einmal ein Problembewusstsein, die Leute ins Gespräch zu bringen und dann zu schauen, was bei welchen konkreten Problemen, welche philosophischen Ansätze für Beiträge leisten können. Ich denke, da wird es keine Alles-oder-Nichts-Antwort geben, wie es auch sonst in anderen Bereichen nicht gibt. Aber ich denke, die Frage ist dieselbe, wie man sie an die Medizinethik oder andere Bereiche richten könnte. Also ich glaube schon noch daran, dass die Philosophie da genügend Beiträge leisten kann.
Also meine Frage ist folgende. Es gibt über einen bösen Kampfgeschäft und Osso Modo, wenn man sagt, es sind zwei Wege, die Ethik zu fundieren. Der eine ist mal die Idee der Gerechtigkeit, die von Kant, Rawls, Habermas und Böffler gefunden wird, und der andere Linie wäre die, so die Levinasche Linie, den Ursprung der Moral und die Betroffenheit von der Unfruchtbarkeit des anderen zu sehen. Und mit diesem Überschritt des Völkerrechts zum Individuellen, zum Subjekt, gibt es irgendwelche juristisch-philosophischen Ansätze, die aus dieser zweiten Ethik-Tradition, dieser levinaschen Tradition herausdenken und versuchen, eben was auch diese Betroffenheit vom Leid anderer, die vielleicht dazu führt, dass man Menschen als Interventionen macht und nur mit den Interventionen. Gibt es da Ansätze?
Da bricht im Moment einiges auf. Das ist alles noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, unterentwickelt, weil das auch zeitlich versetzt läuft. Die Rezeption läuft in der Regel, die rechtsphilosophische Position, über das innerstaatliche Recht, also die Rechtsphilosophie in Bezug auf das innerstaatliche Recht, und dann oft nochmal eine halbe Generation oder eine Generation versetzt, sickert es dann Richtung Völkerrecht durch. Aber zum Beispiel, also das Beispiel, das du genannt hast, bei der humanitären Intervention, diese Idee, dass alle Menschen gleichermaßen von Gewalt und Leid betroffen sind und dass man darum in einer ähnlichen Situation ist, dass das diese Grenzüberschreitung, die Ignorierung der Souveränität rechtfertigen kann, da findet man einiges, vor allem auch im Völkerstrafrecht, weil es darum die Frage geht, ob man tatsächlich universale Delikte begründen kann, also ob es Delikte gibt, die wirklich kulturabhängig gegeben sind. Das ist so quasi die zugespitzte Frage des Kulturrelativismus bei den Menschenrechten, nur gespiegelt in Strafrecht. Und da sagen alle, ja, Völkermord, das ist in allen Gesellschaften schrecklich und war immer so. Und Weltverbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich meine, wenn man genauer schaut, dann ist man sich da manchmal vielleicht auch nicht so sicher. Und da versuchen zum Beispiel Ansätze, die aus solchen Traditionen schöpfen, zu sagen, na eben, schaut auf den Menschen, schaut auf die Betroffenheit, und das gibt es schon, aber das ist alles noch in der Schule.
Ja, mich würde das interessieren, also wenn ich das richtig verstanden habe, war ja zunächst die Abkehr von dieser innerstaatlichen Rechts hin zu der Berücksichtigung des Individuen, als gegebenen Anlass, dass man gemerkt hat, man muss irgendwie das auch berücksichtigen. Jetzt haben wir die Situation, dass man eigentlich schon wieder im anderen Straßenland gelandet sind, mit diesem doch sehr heftigen Interventionismus. Und das ist meine Frage, gibt es irgendwie Ansätze, wie man das weiterbringt, dass man
Ja, ich meine, auf juristischer Ebene, da sind ja die Diskussionen voll im Gange. Also der Klassiker ist, dass man sagt, es ist so eine Art Legitimation durch Verfahrenidee, dass man die Verantwortung für eine humanitäre Intervention dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gibt und sagt, da sitzen vor allem die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats drin. Das war früher noch legitimer in dem Sinn, dass es die Sieger des Zweiten Weltkriegs waren. Und die Gründer der damaligen Rechtsordnung, der Weltrechtsordnung, der Satzung der Vereinten Nationen, und denen hat man dann die Verantwortung übertragen, zu entscheiden, ob Intervention oder nicht. Das ist zwar, wie soll ich sagen, einseitig, weil die Verliererseite dort nicht berücksichtigt wurde, aber es ist wenigstens systemkonform, weil dem Sicherheitsrat als dem Geschöpf der ständigen Mächte, also der fünf großen Mächte, diese Kompetenz gegeben wurde. Heute sucht man teilweise nach neuen Verfahren, wie man das genehmigen kann, zum Beispiel über Regionalorganisationen, da muss man an Libyen denken, da war es nicht nur aus rechtlicher, sondern aus legitimitätstheoretischer Sicht den USA und den Europäern wichtig, die Arabische Liga mit an den Tisch zu bekommen, die zumindest am Anfang zugestimmt haben. Und also das ist zum Beispiel ein Weg, dass man sagt, Legitimation durch Verfahren, und das ist auch etwas, was man sich grundsätzlich überlegen kann, geht sich das aus? Weil die Betroffenen werden ja da nicht gefragt. Man hat eine Gruppe in Libyen, die sagt, wir vertreten die Gegenseite, und dann wird eingegriffen und dann fängt das Ganze von selber zu laufen an, und das bezeugen wir gerade jeden Tag, und das wird man erst viel später herausfinden, wenn überhaupt, wie viele Leute da gestorben sind, wie viele allenfalls gestorben wären, wenn man nicht eingegriffen hätte, etc. Die Diskussionen sind im vollen Gang, aber es ist weit weg von einem neuen Gleichgewicht. Also.
Noch eine Frage?
In den Beispielen bei der ganzen Problematik, dann auch noch einmal Überlegungen in Bezug darauf, wie man Recht überhaupt diskutieren kann und grundlegen kann, noch einmal eine zusätzliche Rolle.
Ja, natürlich, die spielen eine sehr große Rolle, vor allem im Völkerrecht, weil das Völkerrecht ja immer unter den einzelnen Rechtsdisziplinen die schwächste war, oder das ist so der Benjamin in der Rechtsfamilie. Und es gibt diese große alte Tradition von Austin her, die sagt, dass Völkerrecht überhaupt kein Recht ist, weil eben es keinen Souverän gibt, der es anordnet, dass der Begriff der gleichen Souveränität ein Recht im strengen Sinne ausschließt. Ich meine, das würde man in gewissen Formen auch noch sogar noch bei Kant finden. Und diese Zweifel halten an. Gerade wenn man schaut in der jetzigen amerikanischen Diskussion, also so Leute wie Eric Posner oder Goldsmith, die sagen alles, das ist kein echtes Recht. Das kann man reduzieren auf eben wirtschaftliche Überlegungen oder Interessenüberlegungen von Staaten. Das schwingt immer mit. Auf die Diskussion bin ich gar nicht speziell eingegangen, weil man dann gar nicht fertig wird. Aber wenn man von der Seite kommt und sagt, Völkerrecht ist überhaupt kein Recht, sondern ein Epiphänomen von wirtschaftlichen Interessen, von politischen Interessen.
Von
Kriegsinteressen. Dann ist das natürlich auch, sagen wir mal, ein rechtsphilosophischer Standpunkt, der Implikationen hat dafür, was man dem Völkerrecht zutraut oder nicht. Und das wäre in dem Fall dann wenig. Dann sagt man, dann musst du dir besser überlegen, wie es mit den politischen Machtkonstellationen ausschaut oder den ökonomischen oder sonstigen.
Okay, gut.
Danke.